ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Wir lieben Heldengeschichten und die Geschichte, die wir heute hören werden, die ist noch nicht so sehr bekannt. Ein Mann namens Otto Küssel, der in Polen als Held gefeiert wird, aber in Deutschland kennen noch nicht so viele Menschen seinen Namen. Auf ihn gestoßen ist der Journalist Sebastian Christ. Er hat ein Buch über ihn geschrieben, Auschwitz-Häftling Nummer 2, Otto Küssel, der unbekannte Held des Konzentrationslagers. Hallo Herr Christ.
Hallo.
Herr Christ, ich würde gerne wissen, wie Sie überhaupt auf diese Geschichte gestoßen sind.
Das war mehr oder weniger Zufall. Ich war 22 Jahre alt, das ist schon relativ lange her. Es war im Jahr 2003, da war ich auf einem Nachwuchsjournalistenseminar in Polen, in Oświęcim, in der Jugendbegegnungsstätte, relativ nah an der staatlichen Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Und wir haben dort so ein Journalistenseminar gemacht, wo wir versucht haben, Geschichten aus dem Lager aufzuschreiben. Und zwar nur mit den Berichten, die von den Häftlingen nach dem Krieg hinterlassen wurden. Ich bin dann irgendwann auf den ehemaligen Leiter der staatlichen Gedenkstätte gestoßen. Mit dem hatten wir ein Gespräch. Das war Kazimierz Smolen. Der war selbst, glaube ich, 5 Jahre lang Häftling in Auschwitz. Und der hatte mir dann von der Geschichte von Otto Küssel erzählt. Und da hat es mich eigentlich sofort gepackt. Und deswegen bin ich auch über all die Jahre dran geblieben und habe versucht, mehr über ihn zu erfahren.
Zu dem Zeitpunkt konnten Sie ja mit Otto Küssel selbst nicht mehr sprechen. Er war schon verstorben. Wie konnten Sie denn trotzdem Einzelteile seiner Geschichte zusammenfinden?
Wir hatten ja in der Gedenkstätte diese Berichte. Aber als ich dann zurück nach Deutschland kam, habe ich gemerkt, dass es in Deutschland eigentlich fast nichts über ihn gibt. Also niemand hat irgendwann mal einen größeren Bericht über ihn geschrieben. Niemand hat irgendwie mal versucht, seine Geschichte zu rekonstruieren. Und das war für mich noch ein bisschen mehr Ansporn, dann in die Recherche zu gehen. Und ich habe dann, ich glaube, 2 Jahre später festgestellt, dass Otto Küssel ein einziges Wortlaut-Interview in seinem Leben gegeben hat. Und das war kurz vor seinem Tod mit Studenten von der Uni Bonn. Und ich habe diesen Bericht halt durch Zufall gefunden auf einem Flohmarkt in Marburg. Und das war dann tatsächlich für mich auch nochmal Ausgangspunkt für weitere Recherchen.
Und diese Geschichte, die hören Sie jetzt. Mein Name ist Zipora Rubine und ich spreche mit dem Journalisten Sebastian Christ über die Lebensgeschichte von Otto Küssel. Otto Küssel war der gute Deutsche in Auschwitz. Er war selbst Häftling und sollte als sogenannter Kapo andere Häftlinge durch besondere Brutalität zur Arbeit zwingen. Er überlebte nicht nur, Otto Küssel rettete Hunderten von polnischen Häftlingen das Leben. Und in der Gesprächszeit spreche ich mit Sebastian Christ. Er ist Journalist und hat sich auf Spurensuche begeben. Er hat ein Buch über Otto Küssel geschrieben. Herr Christ, wir wissen, dass Otto Küssel am 16. Mai 1909 in Rixdorf geboren wurde. Wie ist der aufgewachsen? Wie waren die Familienverhältnisse?
Otto Küssel kam aus dem Berliner Arbeitermilieu. Das war eine klassische Berliner Arbeiterfamilie. Sie wohnten ganz in der Nähe des heutigen Rathauses Neukölln in der heutigen Flughafenstraße, damals Münchner Straße. Und der Vater war, das hat man gemerkt, so ein bisschen aufstiegsorientiert. Er hat es dann irgendwann auch zum Lagervorarbeiter gebracht. Und er wollte natürlich, dass sein Sohn einen ähnlichen Weg geht. Er wollte, dass er Elektriker wird. Aber Otto wollte das zu dem Zeitpunkt nicht. Und er hat dann nach 2 Jahren, glaube ich, sich entschlossen, seine Ausbildung abzubrechen und hat dann als Straßenhändler während der Zeit der Weimarer Republik in Berlin wahrscheinlich meistens ohne festen Wohnsitz gelebt.
Aber vom Straßenhändler bis in ein Konzentrationslager, das ist ja dann nochmal ein Sprung. Was ist dazwischen passiert?
Die Zeit der Weimarer Republik wird ja oft so als goldene Ära beschrieben, die goldenen 20er. Das war es für die meisten Menschen in Deutschland, aber vor allen Dingen auch in Berlin nicht. Es war eine Zeit, die stark von Armut geprägt war und wo sehr viele Menschen halt versucht haben, von Tag zu Tag zu leben und das Nötigste sich halt zu beschaffen. Und Otto hatte halt diese sehr unsichere Berufssituation als Straßenhändler. Da hat er selbst gesagt, da hat er mehr schlecht als recht von gelebt und spätestens mit der Weltwirtschaftskrise 1929 wurde die Lage für ihn halt schlimmer. Also er hatte in dieser Zeit dann zum ersten Mal Bekanntschaft mit der Polizei gemacht. Er ist straffällig geworden. Wahrscheinlich hat er Diebstähle begangen. Kann auch sein, dass er einmal oder zweimal Schmiere stand bei einem Einbruch. Das ist nicht ganz klar, weil seine Strafakte verbrannt ist im Zweiten Weltkrieg. Später im Konzentrationslager auf seiner Kennkarte sind über 60 Monate im Gefängnis eingetragen gewesen, die er als Vorstrafen verbracht hat. Deswegen kann man davon ausgehen, dass er die meiste Zeit zwischen 1929 und 1935 in Gefängnissen verbracht hat. Und in der Weimarer Republik gab es schon eine Diskussion darüber, wie man mit Menschen umgehen sollte, die halt immer wieder die gleichen Verbrechen begehen. Es gab kriminologische Studien dazu, es gab auch Fachdebatten dazu, dass man solche Leute halt am besten wegsperren sollte. Und die Nazis haben sich diese Diskussion dann später zu eigen gemacht und haben eine ganz eigene Kategorie geschaffen. Ein sehr euphemistischer Begriff, Berufsverbrecher. Der auch auf Leute wie Otto angewandt wurde. Berufsverbrecher, das impliziert ja, dass Leute zum Verbrechen geboren sind. Das ist ein Schmähwort eigentlich. Und Otto wurde in diese Kategorie mit einsortiert. Er hat dann später eine Vorladung zur Gestapo bekommen. Das war Anfang 1937 und es gab in dieser Zeit auf Geheiß von Heinrich Himmler eine Massenverhaftungsserie von sogenannten Berufsverbrechern, denen man eben keine Besserung zugestand, wo man halt auch aus propagandistischen Gründen sagte, dass diese Leute weggesperrt werden müssen. Und Anfang 1937 ist Otto Küssel als sogenannter Berufsverbrecher dann nach Sachsenhausen gekommen.
Das war das erste Jahr, dass er ihn in ein Konzentrationslager verbracht hat. Er war damals noch relativ jung, 28 Jahre ungefähr. Und zu dieser Zeit wurde ja in diesem Lager auch schon aufgeteilt. Also die Insassen oder die Häftlinge hatten bestimmte Merkmale, damit man sie auch auseinanderhalten konnte. Otto Küssel bekam einen grünen Winkel. Das bedeutete, er gehörte zu der Gruppe der
Berufsverbrecher, das waren die Grünen, ja.
Innerhalb dieses Systems gab es eben auch so etwas wie eine Hierarchie und dass man jemanden eingesetzt hat, der unter den Häftlingen auch dafür zu sorgen hatte, dass sie funktionieren. Kann man das so beschreiben?
Es ging im Großen und Ganzen darum, auch die Häftlingsgemeinschaft zu spalten und zu dividieren. Und deswegen hat man dieses System der farbigen Winkel eingeführt. Man hat eben gesagt, dass bestimmte Häftlinge, die angeblich bestimmte Straftaten begangen haben oder sich bestimmter im nationalsozialistischen Recht festgeschriebenen Verbrechen schuldig gemacht haben, einer bestimmten Häftlingsgruppe angehören. Es gab die Roten, das waren die politischen Verbrecher. Es gab jüdische Häftlinge, es gab die Grünen, das waren die Berufsverbrecher, die sogenannten. Und so hat man eben die Häftlingsgemeinschaft gespalten, indem man diese einzelnen Gruppen Gruppen auch ganz unterschiedlich behandelt hat. Und dann gab es eben noch dieses System, dass man innerhalb dieser Gruppen und auch gruppenübergreifend Leute benannt hat, die spezielle Funktionen übernommen haben in den Konzentrationslagern. Das waren die sogenannten Kapos. Und diese Leute waren bevorteilt. Sie haben sozusagen von der Lagerleitung eine vergiftete Chance erhalten. Insofern, dass sie Privilegien genießen konnten, aber dafür eben auch im Gegenzug der SS helfen sollten, das Lagerregime zu bewerkstelligen.
Wo war Otto in dieser Hackordnung?
Otto war am Anfang relativ weit unten. Er war einfacher Bauarbeiter, hat Steine geschleppt beim Neubau von Offiziershäusern in Sachsenhausen. Es kam dann der Zeitpunkt, wo er Freundschaft geschlossen hat mit einem ehemaligen Funktionär der KPD. Und dieser ehemalige Funktionär der KPD, Harry Naujoks, hat dann, glaube ich, im Jahr 1939 die Rolle als Lagerältester in Sachsenhausen bekommen. Und er hat dann eben auch das Recht gehabt, andere Kapos zu benennen. Und damit er das System so ein bisschen für sich gewinnen kann, hat er halt gesagt, ich wähle jetzt nicht nur Leute aus meiner eigenen Häftlingsgruppe aus, sondern ich wähle eben auch Leute aus, die aus einer anderen Gruppe kommen. Es wurden, glaube ich, 2 Berufsverbrecher damals benannt als Kapos. Und unter diesen sogenannten Berufsverbrechern, die benannt wurden, war eben auch Otto Küsel damals. Er wurde da zum ersten Mal Arbeitsdienst. Das waren die Kapos, die dafür Sorge tragen mussten, dass die Arbeitskommandos richtig eingeteilt werden.
Was für Arbeiten waren das? Was mussten die Menschen da verrichten?
Es gab ganz unterschiedliche Arbeiten. Also grundsätzlich Arbeit ist natürlich auch ein nationalsozialistischer Euphemismus, wenn wir über die Lager sprechen, über die Konzentrationslager. Denn Arbeit war damals nicht etwas, womit man etwas erschaffen hat, wo man die Welt mit verändert hat, sondern Arbeit war damals Mittel zur Vernichtung. Also Leute sollten so lange ausgebeutet werden, bis sie nicht mehr konnten und vielleicht dann auch gestorben sind. Und Otto hatte eben die Aufgabe, diese Kommandolisten einzuteilen, wo die unterschiedlichen Häftlinge zu unterschiedlichen Arbeiten eingeteilt werden. Und es gab sehr populäre Arbeiten unter den Häftlingen, wo man genau wusste, dass man da eine Überlebenschance hat. Das waren Arbeiten, die überdacht stattgefunden haben oder wo man sich beispielsweise Essen organisieren konnte. Mhm. Und es gab eben auch Arbeiten, wo von Anfang an klar war, dass die Verpflegung nicht ausreicht, dass die Arbeit zu hart ist, dass sie zu lange dauert und dass man dort relativ schnell Gefahr läuft, ums Leben zu kommen.
Man kann sich ja vorstellen, dass in so einem System auch so ein bisschen herrscht, eine Hand wäscht die andere. Ist eigentlich bekannt, dass Otto sich so verhalten hat oder hat er einfach wahllos Menschen geholfen, wenn er das Gefühl hatte, er könnte etwas für sie tun?
Für die Zeit in Sachsenhausen wissen wir darüber nicht so intensiv viel. Für die Zeit in Auschwitz ist überliefert, dass er zum einen nie die Hand erhoben hat gegen einen anderen Häftling. Es gibt eine einzige Ausnahme, das war ganz zum Ende seiner Zeit in Auschwitz. Das war ein anderer Kapo, gegen den er sich gewehrt hat, weil der die polnischen Häftlinge nicht gut behandelt hat. Aber ansonsten hat Otto nie die Hand gegen einen anderen Häftling erhoben. Und er musste mit der SS bis zu einem gewissen Grad schon zusammenarbeiten. Es ging ja für ihn darum, dass er ein Klima der Zusammenarbeit schafft, das ihm die Möglichkeit schafft, auf der anderen Seite eben Häftlingen zu helfen.
Otto Küsel war 28 Jahre alt, als er das erste Mal ein Konzentrationslager betreten hat, das Konzentrationslager in Sachsenhausen. Allerdings blieb es nicht bei diesem einen Konzentrationslager, denn Otto Küsel ist ja bekannt als Auschwitz-Häftling Nummer 2. Wie kam es eigentlich dazu, Sebastian Christ, dass Otto Küsel von Sachsenhausen in Auschwitz gelandet ist?
Es zeichnete sich ja nach dem deutschen Überfall auf Polen 1939 ab, wahrscheinlich so um den Jahreswechsel 1940 oder Anfang 1940, dass in Polen ein Konzentrationslager gebraucht werden würde von den Nationalsozialisten, um politische Häftlinge wegzusperren. Also politische Häftlinge aus Polen. Und die Planung ging Anfang 1940, was das Konzentrationslager Auschwitz betraf, in die heiße Phase. Und ungefähr in diesem Zeitraum wurde auch Otto als einer der ersten 30 Häftlinge in Sachsenhausen rekrutiert. Das geschah durch Gerhard Palitsch wahrscheinlich, der später auch Rapportführer in Auschwitz war. Erster Auschwitz-Kommandant war auch Rudolf Höss, den kannte Otto Küsel auch noch aus Sachsenhausen. Und diese ersten 30 Häftlinge wurden dann im Mai 1940 nach Auschwitz gebracht, wo sie eben das Lagerregime der SS mit aufbauen helfen sollten.
Hat es eine bestimmte Bedeutung, dass er Auschwitz-Häftling Nummer 2 war?
So richtig konnte ich das nicht in Erfahrung bringen. Also es gibt einen Auschwitz-Häftling Nummer 1. Da wissen wir tatsächlich, dass er der Lagerälteste war und da macht die 1 auch Sinn. Es kann sein, dass Otto einfach als erster in der Reihe danach stand. Also so richtig kann ich mir das nicht erklären. Allerdings ist der Posten als Arbeitsdienst auch ein sehr wichtiger gewesen. Vielleicht hat man den als so wichtig erachtet, dass man eben gesagt hat, okay, der Lagerälteste ist Häftling Nummer 1 und der Arbeitsdienst ist dann Häftling Nummer 2.
Das heißt, Otto hat eigentlich seine Arbeit, die er in Sachsenhausen auch gemacht hat, weitergeführt in Auschwitz, hat Leute zugeteilt und gesagt, du bist zuständig für diese Arbeit, du bist zuständig für eine andere?
Genau. Wir wissen aus Sachsenhausen schon, dass er damals Erfahrung gemacht hat, mit den Plänen der Nationalsozialisten, speziell die polnischen Eliten zu vernichten. Er war wahrscheinlich Zeuge, als Anfang 1940 in Sachsenhausen Professoren, Lehrtätige aus Krakau und andere Häftlinge bei minus 25 Grad in einem Stehappell getrieben wurden, wo viele dann auch später starben. Und er ist mit diesem Bewusstsein dann nach Auschwitz gegangen und hat dort eben versucht, die Arbeit, die er ohnehin schon in Sachsenhausen gemacht hat, damals auch schon Häftlingen geholfen, fortzuführen. Und hat dann in Auschwitz eine ähnliche Aufgabe bekommen. Er war dann nur sozusagen in der Chefposition. Er war der oberste Arbeitsdiensthäftling dann. Sein Job war, diese Listen mit den Arbeitskommandos jeden Tag einzuteilen.
Können Sie uns ein Beispiel geben von einer Person, die das Lager überlebt hat, dank Otto Küsel?
Ja, da gibt es relativ viele tatsächlich. Es sind wahrscheinlich Hunderte. Ein berühmtes Beispiel, das berühmteste wahrscheinlich, ist Witold Pilecki, der 1940 freiwillig nach Auschwitz gegangen ist. Ganz berühmter polnischer Häftling, freiwillig deswegen, weil er eine Widerstandsorganisation aufbauen wollte. Und es durfte natürlich nicht in Erfahrung gelangen, dass er Offizier war bei der polnischen Armee früher. Und Otto hat ihn beispielsweise in einer solchen Situation zu einem Ofensetzer gemacht. ja, hat dann gesagt, du darfst nicht sagen, dass du Offizier bist, du bist von jetzt an Ofensetzer. Und er hat dann tatsächlich ein Kommando bekommen, wo er einen Ofen umbauen musste. Und war dann, wie er in seinem Report auch später schreibt, sehr glücklich darüber, dass er diese Chance bekommen hat, auch wenn er diese Arbeit halt überhaupt nicht kannte. Es gab andere Häftlinge, die sehr stark unter den Verhältnissen gelitten haben, von der Arbeit halt sehr ausgelaugt waren. Diese Leute hat er dann auf einfachere Posten gesetzt, wo man sich vielleicht auch Essen beschaffen konnte. Es gab wiederum andere Häftlinge, die kamen neu rein, die waren relativ stark. Die hat er dann erstmal in die Kommandos besetzt, die musste er ja auch irgendwie besetzen, wo es relativ harte Arbeit gab, hat ihnen dann aber gesagt, später kannst du dann in ein Kommando kommen, wo du kräftesparend arbeiten kannst und wo du dir Essen organisieren kannst. Es gibt auch einen Fall, der ging später aus den Akten des Ahrhäusen-Archivs hervor, wo er in einem ganz anderen Kontext 1942 dazu angehalten wurde, Protokoll zu führen bei einem Appell, wo Menschen ausgesucht wurden, die am nächsten Tag hingerichtet werden sollten. Und es war ein Häftling dabei aus Polen, der ihn gebeten hat, was zu tun, dass er entkommen kann. Und Otto hat ihm den Tipp gegeben, im richtigen Moment halt wegzulaufen. Und dieser Häftling hat ihm dann Mitte der 70er Jahre noch einen Dankesbrief geschrieben.
Was war denn eigentlich der Beweggrund von Otto? Wissen wir das? Weil letztendlich wissen wir ja, dass er als junger Mensch eher anti-autoritär war. War das mitunter ein Grund, warum er gesagt hat, ich lasse mir nicht von euch sagen, was ich zu tun habe?
Das war sicherlich ein Grund, dieses Anti-Autoritäre. Aber das würde zu kurz greifen. Also er selbst hat dem Historiker Hermann Langbein, der selbst auch Häftling in Auschwitz war, 1969 gesagt, dass ein anderer Grund für ihn auch das schlechte Gewissen gewesen sei, das er gehabt habe, weil er halt in jungen Jahren straffällig geworden ist. Er wollte sozusagen ein Gegenzeichen setzen, ein anderes Leben leben. Er sagt selbst auch in diesem Interview, dass er mit den evangelischen Studenten aus Bonn geführt hat, dass es bei ihm so ein tiefes Verständnis von Menschlichkeit und Gerechtigkeit gegeben hätte und dass alles, was er in den Konzentrationslagern gesehen hätte, vollends dagegen in Kontrast gestanden hätte. Es kann also sein, dass er diese Menschlichkeit, diese, die er aus seinem Zivilleben mitgebracht hat, ins Lager mit reingebracht hat, dass er das halt irgendwie da leben konnte, dass er die Gelegenheit bekommen hatte, anderen Menschen zu helfen und dass ihm das einen Sinn gegeben hat. Es kann natürlich auch sein, und ich glaube, das spielt auch eine Rolle, dass er einfach älter geworden ist. Also er ist nicht mehr derjenige gewesen, der mit 16 die Ausbildung abgebrochen hat, dann später als Straßenhändler von Tag zu Tag gelebt hat, sondern dass er seinem Leben halt einen Sinn geben wollte. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle.
Er ist ja sogar noch weitergegangen. Er hat nicht nur den Menschen geholfen, er hat auch Freundschaften geknüpft, er hat die Sprache gelernt. Er konnte zum Schluss auch relativ gut sich auf Polnisch verständigen, oder?
Das ist tatsächlich sehr bemerkenswert, weil er kommt ja nicht aus dem Bildungsbürgertum. Er ist ja nicht Teil der Eliten gewesen. Er hat nie studiert, aber er war wohl relativ sprachbegabt. Er hat 1940 erstmal angefangen, Französisch zu lernen mit einem polnischen Mithäftling. Das hat wohl dann nicht so gut geklappt, vielleicht auch deswegen, weil es halt relativ wenige gab, die damals halt Französisch gesprochen haben. Und dann hat er tatsächlich mit Hilfe anderer Häftlinge angefangen, Polnisch zu lernen. Und das konnte er 1940 zu Weihnachten schon so gut, dass er, und da gibt es mehrere Berichte drüber, die polnische Nationalhymne auf Polnisch gesungen hat.
Das heißt, im Grunde hat er das Beste aus der Situation gemacht, in der er sich befand. Kann man das so sagen?
Ich glaube, dass das durchaus richtig ist. Also er hat dieses Leben, was ihm zuteil wurde, das er sich ja nicht ausgesucht hat, zu dem er gezwungen wurde, so genutzt, dass er das Beste daraus gemacht hat. Und er hat es halt wirklich auch so gut gemacht, dass sich nach dem Krieg hunderte Menschen an ihn erinnert haben, in verschiedensten Berichten, in verschiedensten Kontexten. Und das ist tatsächlich sehr bemerkenswert, weil es ist nicht nur die eine gute Tat, die er getan hat oder die eine gute Geste, die hier und da abfiel, sondern das Ganze hatte bei ihm System. Er ist von den ersten 30 Häftlingen wahrscheinlich der Einzige, der über den kompletten Zeitraum, in dem er im Lager war, dem Lagerregime Widerstand geleistet hat und sich auf die Seite der polnischen Häftlinge geschlagen hat und alles getan hat, damit diese polnischen Häftlinge eine Chance zum Überleben bekommen.
Ich hatte nicht fliehen wollen, denn ich hatte in Auschwitz ein vergleichsweise gutes Leben. Das hat Otto Küssel dem Historiker und Auschwitz-Überlebenden Hermann Langbein erzählt, der ihn für sein Buch Menschen in Auschwitz interviewt hat. Sebastian Christ, Sie haben vorhin schon so angedeutet, dass viele Menschen Otto Küssel ihr Leben verdankt haben. Er hat sich in Auschwitz wirklich die Aufgabe gestellt, das Leben nicht nur für sich, sondern eben auch für andere Menschen ertragbar zu machen, vielleicht auch Menschen das Leben zu retten. Trotzdem ist er dann aus Auschwitz geflohen? Was ist da passiert?
Es war im Herbst 1942. Da fing im Prinzip die Vorgeschichte an. Da gab es verstärkte Ermittlungen der Lagergestapo gegen polnische Offiziere, die inkognito im Lager waren. Das waren Leute, die beispielsweise der Widerstandsgruppe von Witold Pilecki angehörten. Und einer von diesen Menschen, die dort auf einmal im Fokus der Fahndungen standen, war Mieczek Januszewski. Das war ein Mitarbeiter von Otto, der im selben Büro arbeitete, sein polnischer Schreiber. Und dieser Januszewski kam eines Tages auf Otto zu und hat ihm dann eröffnet, dass er eine Flucht plane. Und für Otto Küssel gab es in dem Moment halt zwei Möglichkeiten. Er hätte die altbekannte militärische Meldekette einhalten können, hätte es seinem SS-Vorgesetzten melden können, da wäre Januszewski verhaftet worden und aller Wahrscheinlichkeit nach hingerichtet worden. Das kam für ihn aber nicht in Frage. Das hat er in mehreren Kontexten halt auch gesagt, dass das für ihn nie eine Option war, seine Mitarbeiter und vielleicht auch Freunde zu verraten. Und dann blieb für ihn eigentlich nur eine andere Möglichkeit aus seiner Sicht. Er hat gesagt, nämlich wenn die Flucht offenbar geworden wäre, dass dort eben jemand gewesen sei aus seinem Kommando, der sich zur Flucht entschlossen hätte, dann hätte die SS davon ausgehen können, dass auch Otto Küssel davon gewusst hätte und der wäre Otto Küssel eben auch mit verhaftet worden und vielleicht auch hingerichtet worden. Und in der Situation hat Otto Küssel eben gesagt, ich kann jetzt ihn nicht verraten, also mache ich bei der Flucht mit. Und er hatte eben später auch gesagt, dass diese Flucht sehr gut geplant sei und dass es im Prinzip auch kein großes Risiko gewesen sei, mitzumachen.
Das klingt jetzt so einfach, dass Sie gesagt haben, wir beschließen zu fliehen und das werden wir dann auch machen aus Auschwitz. Tatsächlich waren Sie ja nicht nur zu zweit. Es waren mehrere Personen, unter anderem einer, der sich auch später noch mit Otto Küssel ausgetauscht hatte, der das tatsächlich auch geschafft hat. Jan Komski?
Ja, also Jan Komski wollte eigentlich schon seit längerer Zeit versuchen zu fliehen. Und er hatte das zusammen mit einem anderen Häftling halt geplant. Kurt Sparer hieß der. Sie hatten auch schon einen Fluchtversuch gemacht, wo sie versucht haben, einen korrupten SS-Unteroffizier mit einer Geldzahlung zu bestechen, die sie angeblich aus einem Lager außerhalb des Konzentrationslagers Auschwitz holen wollten. Das hatte damals nicht geklappt. Gab ganz kuriose Umstände, weil musste ein SS-Mann eben mit raus und dieser SS-Mann, den wollten sie mit Whisky betäuben, aber der SS-Mann war Antialkoholiker. Daran ist das Ganze gescheitert. Die beiden haben dann eben versucht, einen Plan zu schmieden, wo sie nicht auf die Mitwirkung eines SS-Mannes angewiesen sind. Also wo sie nicht mehr davon abhängig sind, dass dieser oder jene Plan funktioniert. Sie wollten dann quasi einen SS-Mann darstellen. Also sie haben dann SS-Uniformteile geklaut und haben einen ihrer Leute als SS-Mann verkleidet, der scheinbar regulär dann mit ihnen aus dem Lager rausfahren sollte. Und Otto Küssel war in dem Kontext ein sehr entscheidender Mann, ein sehr entscheidender Funktionsträger bei dieser Flucht, weil er eben die Möglichkeit hatte, Papiere zu beschaffen und auch einen Pferdewagen, mit dem diese Flucht gemacht werden konnte.
Wie hat Otto Küssel es geschafft, sich einen Wagen zu verschaffen?
Er sagte, dass das relativ einfach gewesen sei. Am Tag der Flucht ist er aus dem Lager herausgegangen. Das durfte er als Capo. Er durfte sich in diesen Zwischenräumen zwischen dem inneren Lagertor und dem äußeren Lagerbereich halt bewegen. Da gab es ja auch Arbeitskommandos und er ist dann einfach zum Landwirtschaftskommando gegangen. Dort gab es Pferdewagen und er hat dem zuständigen SS-Mann dort versprochen, dass er ihm zwei Schränke beschaffen würde. Und dafür wollte er sich dann einen Wagen ausleihen und der SS-Mann hat dann ja gesagt. Er beschreibt das immer so, als wenn das das Einfachste der Welt gewesen wäre. Er war natürlich auch zu diesem Zeitpunkt in Lebensgefahr. Hätte man sich hätte die SS halt gemerkt, dass da gerade eine Flucht geplant wird. Und wären die SS-Männer damals halt nicht schon so korrupt gewesen, dass sie so welche Deals mitgemacht hätten, dann hätte das Ganze ja gar nicht funktioniert. Aber er berichtet das immer so, als wenn das die einfachste Sache der Welt gewesen sei.
Otto Küssel war ja eigentlich, wenn man überlegt, jemand sollte einen SS-Offizier oder einen SS-Mann verkörpern, wäre er ja auch sprachlich und auch sonst eigentlich die geeignete Person gewesen. Warum ist er aber nicht in diese Uniform geschlüpft?
Man musste ja auch die Papiere fälschen, um aus dem Lager rauszukommen. Also der SS-Mann brauchte natürlich auch einen SS-Ausweis. Und dafür brauchte man wiederum ein Foto. Und Otto Küssel hatte kein Foto von sich im Lager mitgebracht. Es gab halt nur die offiziellen Fotos in Häftlingskleidung, wo er eben auch einen kahlgeschorenen Kopf hatte. Das hätte nicht für dieses Foto funktioniert. Es gab aber einen anderen Häftling, das war Kurt Sparer. Der hatte noch aus seiner Zeit, die er in Freiheit verbracht hat, ein Foto ins Lager mitgebracht. Das hatte er noch in der Jackentasche gehabt. Und deswegen wurde dieser Mann, Kurt Sparer, der im Lager Zahnarzt war, Häftlingszahnarzt, dafür ausgewählt, den SS-Mann zu mimen. Das Lustige daran war, dass Kurt Sparer halt kein einziges Wort Deutsch konnte.
Das Lager zu verlassen ist eine Sache, aber draußen weiter überleben zu können, das ist natürlich eine andere. Hatten Otto Küssel und seine Mitstreiter Unterstützung?
Ja, diese ganze Flucht wurde mitorganisiert vom polnischen Widerstand. Es gab in Polen, ähnlich wie in Frankreich, da gab es die Resistance. In Polen gab es den Untergrundstaat. Und es gab in Polen wirklich in fast jedem Dorf eine Zelle dieses Untergrundstaates. Und innerhalb dieser Region, wo sich das Konzentrationslager Auschwitz befand, gab es ein relativ dichtes Netz an Zellen. Und es gab dann eben von außen Mithilfe bei der Flucht. Das war ein Bürgermeister aus einem Nachbarort, der das Ganze mitorganisiert hat. Und dieser Bürgermeister hat die vier Geflohenen, also Otto Küssel, Kurt Sparer, Komski und Januszewski, dann in seinem eigenen Haus versteckt.
Und hat er ihnen auch weitergeholfen? Also hat ihnen Papiere besorgt, hat ihnen Zivilkleidung besorgt? Oder war das etwas, wo sie sich danach einfach selber drum kümmern mussten?
Es gab dann tatsächlich noch am selben Abend, als die vier Geflohenen bei dem Bürgermeister von Libyanche damals eingetroffen sind. Ein Untergrundteam, eine Zelle, die eben aufgetaucht ist in diesem Haus. Und die haben dann noch vor Ort Passbilder gemacht. Und mithilfe dieser Passbilder wurden wahrscheinlich auch gefälschte Ausweise hergestellt. Es gab auch gefälschte Meldekarten, die hergestellt wurden. Die waren wohl aber von relativ geringer Qualität. Also es ist nicht auszuschließen, dass mindestens einer von den Häftlingen wegen einer solchen gefälschten Meldekarte aufgeflogen ist. Das war nämlich Jan Komski.
Letztendlich haben von den vier Personen zwei es geschafft, richtig?
Genau. Also Kurt Sparer ist 1943 erschossen worden. Januszewski hat sich wahrscheinlich noch im Jahr 1943 das Leben genommen. Aber Otto Küsel hat den Krieg überlebt und eben auch Jan Komski, der auch eine sehr besondere Geschichte hat. Er wurde von der Gestapo geschnappt. Er saß tatsächlich auch 9 Monate in Haft. Man hat damals aber nicht gemerkt, dass er aus Auschwitz geflohen ist. Man hat nur bei ihm diese furchtbar schlecht gefälschte Meldekarte gefunden mit einer Adresse, die es eigentlich auch gar nicht in Warschau gab. Und man hat dann relativ schnell festgestellt, dass da irgendwas sein muss. Aber was da war, wusste man nicht. Und Komski kam dann zurück nach Auschwitz. Wie gesagt, als gewöhnlicher Krimineller in den Augen der Gestapo. Man wusste, dass er irgendwas gemacht hat, man wusste aber nicht was. Und er wusste selbst, wenn er jetzt in Auschwitz ankommt, ist er aufgrund seiner Flucht halt bei allen Leuten bekannt und das wäre sein sicheres Todesurteil. Er wurde dann aber noch am Lagertor aufgegriffen von ehemaligen Mithäftlingen, die ihn dann versteckt haben. Die haben ihn in einen Lagerteil gebracht, nach Birkenau, wo niemand ihn kannte. Und dort hat er eine neue Identität bekommen, eine neue Häftlingsnummer. Und er wurde dann später auch nach Flossenbürg versetzt, wo ihn dann im Anschluss niemand mehr kannte. Und Komski ist in Dachau 1945 befreit worden und war später 35 Jahre lang Grafikdesigner bei der Washington Post.
Otto Küssel, auch bekannt als Auschwitz-Häftling Nummer 2, hat seine Position als Kapo genutzt, Mithäftlingen zu helfen. Vielen hat er das Leben gerettet. 1942 gelang ihm die Flucht aus Auschwitz, doch sein Glück währte nicht lange. Nach 9 Monaten wurde er gefasst und nach Auschwitz zurückgebracht. Und eigentlich ist das ein sicheres Todesurteil. Herr Christ, was hat ihm denn das Leben gerettet?
Ich glaube, ganz frei gesprochen, sehr viele Zufälle. Er ist in einer Zeit zurück nach Auschwitz gekommen, wo es Ermittlungen wegen Korruption gab, und zwar gegen die SS. Es gab dann einen Sonderermittler, der dort tätig war, und um diese Korruptionsermittlung ist ein Machtkampf entbrannt zwischen zwei Lagern innerhalb der SS. Das eine Lager wollte halt so viele Häftlinge wie möglich vernichten und das andere Lager setzte darauf, zuerst die Arbeitskraft dieser Häftlinge auszubeuten, bevor diese Menschen vernichtet werden. Wirklich auch relativ düsterer Machtkampf. Just in dieser Zeit kam Otto eben zurück in das Lager. Er wurde nicht sofort hingerichtet, weil man offenbar noch wissen wollte, wie diese Flucht funktioniert hat. Das hat nämlich tatsächlich auch in der Lagerleitung für viel Aufsehen gesorgt, weil diese Flucht am helllichten Tag stattgefunden hat. Und aus Sicht der Lagerleitung halt, ja, ich glaube, man muss das so sagen, dreist war. Also wirklich so am helllichten Tag mit dem Pferdewagen zum Tor rauszufahren und so zu tun, als wenn man einen offiziellen Auftrag hätte. Da wollten die wissen, wie das Ganze funktioniert hat. Deswegen haben sie Otto verhört und auch gefoltert. Das ist auch belegt. Und er ist dann in ein Gefängnis gekommen innerhalb des Konzentrationslagers, nannte sich Block 11. Dort gab es Todeszellen, wo man genau gewusst hat, irgendwie so die durchschnittliche Lebenserwartung dort beträgt vielleicht 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen. Otto war dort 2 Monate, was ungewöhnlich ist. Was auch nur in dieser Situation zu verstehen ist, dass es damals eben diesen Machtkampf gab. Und just in dieser Zeit gab es einen Wechsel an der Leitung des Konzentrationslagers Auschwitz. Rudolf Höss wurde versetzt nach Berlin. Und sein Nachfolger war Arthur Lieberhenschel. Und Lieberhenschel war ein Teil dieses Lagers, die halt vor allen Dingen innerhalb der SS, die vor allen Dingen die Häftlinge ausbeuten wollten. Und zwar so lange, bis sie nicht mehr konnten. Und die deswegen die Massenerschießung, die es damals noch im Block 11 gab, sofort einstellen wollten. Und das hat er getan und er hat auch eine Amnestie erlassen für alle Leute, die damals in Block 11 saßen. So ist Otto aus diesem Todesblock wieder rausgekommen, war danach ein einfacher Häftling und ist kurze Zeit später nach Flossenbürg versetzt worden.
Flossenbürg in der Oberpfalz war das. Das war auch der Ort, an dem er dann tatsächlich befreit wurde.
Genau, das war im April 1945. Er war auch in Flossenbürg in Positionen aktiv, wo er ja relativ geschützt arbeiten konnte. Er war lange Zeit in einer Bekleidungskammer tätig beispielsweise. Das hat ihm sehr, sehr viele Möglichkeiten gegeben, auszuruhen. Er hat extra Schlaf bekommen, was damals im Chaos, das immer mehr im Konzentrationslager Flossenbürg herrschte mit Ende des Krieges, auch oft nicht möglich war. Und im April 1945 gab es dann eben die Todesmärsche, die aus Flossenbürg nach Dachau führen sollten. Das ist eine enorme Strecke. Das sind die Leute damals zu Fuß gegangen. Aber Otto wurde in Flossenbürg eben für einen solchen Todesmarsch eingeteilt. Es ist nicht ganz klar, in welche Rolle er da gekommen ist. Es gibt Augenzeugenberichte, die überliefert haben, dass er damals eine NS-Uniform trug. Also ähnlich wie bei seiner Flucht damals aus Auschwitz, wo Kurt Sparer die SS-Uniform anhatte, wollte er vielleicht auch, das ist nicht ganz geklärt, auch diese Rolle annehmen, in der er unangreifbar war. Oder er war einfacher Häftling. Das ist, wie gesagt, nicht ganz klar, aber er ist dann wenige Kilometer von Flossenbürg entfernt bereits befreit worden dann. Und just zu diesem Zeitpunkt auch hat er einen Häftling wieder getroffen, den er noch aus Auschwitz kannte.
Tatsächlich war es so, als der Zweite Weltkrieg endete, hat Otto Küssel auch einmal noch versucht, woanders Fuß zu fassen.
Genau. Also dieser Häftling, den er damals getroffen hatte, bei der Befreiung, beim Todesmarsch in Flossenbürg, mit dem ist er nochmal zurück nach Warschau gegangen. War wohl insgesamt 2 Wochen da. Otto hatte sich in Deutschland noch bei den alliierten Behörden als Pole ausgegeben. Er hat auch in dem Nachkriegsdeutschland 2 Jahre lang unter polnischer Identität gelebt, mit Polnisch als Muttersprache. Und hatte dann eben auch versucht, sich in Warschau niederzulassen. Er ist dann aber in diese Stadt reingekommen und diese Stadt war damals halt vollkommen zerstört. Das war nach der Niederschlagung des Warschauer Aufstandes, als deutsche Truppen gezielt den kompletten Innenstadtkern von Warschau Haus für Haus gesprengt haben, wo auch in den einzelnen Stadtteilen rund um das Stadtzentrum herum Zerstörungsgrade vorherrschten, die man sich kaum vorstellen konnte. Und er ist in diese Ruinenlandschaft zurückgekommen, hat halt gemerkt, dass die Leute dort selbst von der Hand in den Mund leben und gemerkt, dass er gar nicht über die Netzwerke verfügt, um sich dort eine Existenz aufzubauen und ist dann relativ schnell zurück nach Schwarzhofen, wo er wahrscheinlich damals auch schon seine spätere Frau kennengelernt hatte.
Otto Küssel hat sich niedergelassen, hat geheiratet, eine Familie gegründet. Wie ging sein Leben danach weiter?
Er hat erstmal eine Zeit lang auf dem Bauernhof von seinem Schwiegervater gearbeitet. Seine Frau Rosi kam vom Bauernhof in der Nähe von Schwarzhofen oder aus Schwarzhofen. Und dort hat er erstmal 1-2 Jahre gearbeitet in der Landwirtschaft, hat dann aber relativ schnell für sich festgestellt, dass diese Arbeit als Bauer für ihn eigentlich nichts ist. Weil er halt diesen starken Freiheitsdrang hatte. Er wollte sich seine Zeit selbst einteilen. Er wollte selbst entscheiden, wann er arbeitet, wann er nicht arbeitet. Und irgendwann hat er dann einen Job als Verkaufsfahrer für einen Obst- und Gemüsehändler bekommen. Und es gibt einen Führerschein beispielsweise, der noch im Archiv Flossenbürg hinterlegt ist, der belegt das auch ganz schön. Spätestens ab Anfang der 50er Jahre war er Verkaufsfahrer für diesen Obst- und Gemüsehändler.
Man kann sagen, eigentlich ein fast normales Leben zwischendurch. Gab es aber dann noch immer noch Situationen, da wurde er aufgesucht. Leute, die mit ihm sprechen wollten, Leute, die versucht haben, ihn zu finden, um sich auch bei ihm zu bedanken. Er hat, solange er gelebt hat, noch Kontakt gehabt zu Häftlingen, die auch zusammen mit ihm in Auschwitz saßen. Oder?
Ja, und das war allgemein gar nicht so bekannt. Also es gibt auch andere Quellen, die sagen, dass er völlig zurückgezogen gelebt hätte. Das stimmte so nicht. Also er hatte zumindest sporadisch Briefkontakt mit verschiedenen Häftlingen. Und mit denen hat er sich auch immer wieder geschrieben und sich mit denen ausgetauscht. Darunter waren Leute, die er aus den ganz frühen Jahren aus Auschwitz auch noch kannte. Und das war ein sehr herzliches Verhältnis. Die Art und Weise, wie diese Männer, die damals ja auch zunehmend betagter waren und sicherlich auch in ihrem Leben sehr, sehr viel mitgemacht haben, wie die miteinander gesprochen haben, wie die übereinander gesprochen haben, auch in den Zeitzeugenvideos. Das ist für mich auch in der Recherche dieses Buches was sehr Ergreifendes gewesen. Ich habe gemerkt, da ist was Lebenslanges in diesen Menschen entstanden. Da war ein Band, was über die Jahrzehnte und über die Grenzen, die es damals ja gab, Polen lag ja auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs als Schwarzhofen, dass das alles gehalten hat. Das fand ich faszinierend.
Das sagt der Journalist Sebastian Christ. Er ist Autor des Buchs Auschwitz-Häftling Nummer 2, Otto Küssel, der unbekannte Held des Konzentrationslagers, erschienen bei WBG Theis. Herr Christ, vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und uns diese Heldengeschichte erzählt haben.
Vielen Dank.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.